ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Mein Name ist Christian Erl, Reporter, Moderator bei MDR Aktuell. Und ich vertrete für die kommenden Tage und Wochen hier noch Tim Deisinger. Wir sprechen in diesem Podcast über den Ukraine-Krieg und die Begleiterscheinungen, politische, militärische und sicherheitspolitische. Und wir tun das mit unserem Experten, dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler. Guten Tag, Herr Bühler.
Tag, Erl.
In dieser zweiten Folge dieser Woche, Herr Bühler, wollen wir einen Blick auf die USA richten, genauer auf mögliche Konflikte zwischen hochrangigen Generälen und Verteidigungsminister Pete Hegseth. Zuletzt hat es mit dem General Chris Donahue und dem General Charles Costanza zwei ranghohe Offiziere getroffen mit einer Entlassung, die beide eng mit Europa und der Ukraine-Unterstützung verbunden waren. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, noch eine ganz kurze Richtigstellung zu vergangener Woche. Das ist vermutlich das Thema, zu dem wir mit am meisten neben der Drohne in Leipzig fragen und Anmerkungen von Ihnen bekommen haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen da mit einer kurzen Unstimmigkeit aufräumen, die wir selber verbreitet haben. Es ging da um die sogenannte Menschensafari, also die sadistische Praxis russischer Drohnenpiloten, die in Cherson Jagd auf Zivilisten machen. Sie, Herr Bühler, hatten in diesem Kontext einen Vergleich gezogen zu Sarajevo und dort haben Scharfschützen willkürlich Jagd auf Zivilisten gemacht und die erschossen. Bis hierhin ist das gut belegt, was ich jetzt gesagt habe, so schrecklich das natürlich auch ist. Die Beweislage dafür, dass das auch als, ich sag mal, menschenverachtende Touristenattraktion für Wochenendgäste angeboten worden sei, die ist aber relativ dünn. Das haben uns viele Zuhörer geschrieben und da auch auf einen kürzlich erschienenen Artikel in der FAZ aus dem Juni hingewiesen von einem Menschen, den Sie auch kennen, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Bühler.
Ja, das ist Michael Martens. Das ist einer der am besten informierten Journalisten hier auf dem Balkan. Ich kenne ihn persönlich, er lebt jetzt in Istanbul, soweit ich weiß, aber er schreibt immer wieder in der FAZ über Angelegenheiten des Balkans. Insbesondere liegt ihm am Herzen Serbien, aber auch Bosnien-Herzegowina, auch das Kosovo, aber auch andere Themen aus dem Bereich des westlichen Balkans.
Und der hat in diesem Artikel sehr deutlich darauf hingewiesen, dass es nicht so ganz klar ist, woher denn diese Story eigentlich kommt, dass diese Praxis der Wochenendattraktion für Touristen und Menschenjagd tatsächlich stattgefunden haben soll.
Also ich habe das ja in der Tat im Vergleich zu Cherson gesagt, was wir in Cherson seit mindestens 2024 erleben. Die Drohnenangriffe auf zivile Menschen und ausgelöst wurde unsere Berichterstattung beim letzten Jahr mal ja durch dieses Video des Angriffs auf den Gemüsehändler. Unstrittig ist insgesamt und genügend belegt, dass es in den 4 Jahren der Belagerung von Sarajevo Beschießungen von Zivilisten gegeben hat, ganz gezielt, um sie zu töten und um Terror auf Zivilisten auszuüben, auch auf Kinder. Mir ist eine Zahl im Kopf, das sind 1600 Kinder, die dort ums Leben gekommen sind. Insgesamt müssen es 10.000 Zivilisten gewesen sein. In Sarajevo. Sarajevo liegt ja in einem Talkessel und die Belagerung sah so aus, dass die serbischen Milizen um die Stadt herum auf den Höhen saßen und dann mit Scharfschützengewehren auf die Menschen, die die Straße überqueren wollten, geschossen haben. Sarajevo hat dann große Sichtachsen und weite Sichtachsen. Und wenn die Menschen die Straße überqueren mussten, sei es, weil sie zur Schule gehen mussten oder zum Einkaufen gehen mussten oder irgendwelchen anderen Geschäften nachgegangen sind, sind sie ständig unter Bedrohung durch diese Scharfschützen gewesen. Das ist vollkommen unstrittig belegt durch viele, viele Bilder, auch Videoaufnahmen aus dieser Zeit. Und das im Übrigen, das stellt Michael Martens auch nicht in Frage, ganz im Gegenteil, der weiß die Einzelheiten viel besser als ich. Was also strittig ist im Moment, ist die Frage, ob es dann tatsächlich Menschen gegeben hat, die so grausam sind und so entartet sind, im Grunde genommen, anders will ich es gar nicht ausdrücken, dass sie sich anheuern lassen und dort mitmachen. Es gibt Berichte, und die kann man auch als gegeben hinnehmen aus Serbien, dass am Wochenende Menschen nach Sarajevo gekommen sind, um den serbischen Milizen dort zu helfen. Michael Martens greift ja selbst in einem anderen Artikel, den unsere Hörer jetzt nicht bezeichnet haben, der ist aber auch aus dem Mai, Juni, die Rolle von Präsident Vucic auf, der ja auch als Kriegsfreiwilliger bei der Belagerung von Sarajevo mit dabei war und im jüdischen Friedhof oben eingesetzt sind. Der jüdische Friedhof oder ehemalige jüdische Friedhof, der liegt etwa südöstlich der Innenstadt, der Altstadt von Sarajevo. Und von dort aus wurden unter anderem die Menschen beschossen mit Scharfschützengewehren. Ich weise jetzt da keine Schuld zu. Ich sage nur, dass er sich in diesem anderen Artikel genau mit diesem Fall auch beschäftigt. Das trägt er auf jeden Fall mit. Er hinterfragt die andere Geschichte. Und hier muss man in der Tat hinterfragen, die Größenordnung, die das jetzt angenommen hat in den vergangenen Wochen und Monaten, dass hier schon die Rede ist von Hunderten von Menschen, die dort nach Sarajevo gekommen sind, gegen Bezahlung, um dort mitzumachen. Das halte ich auch von der Größenordnung her nicht für glaubwürdig. Er fügt auch an, einen jungen Mann, Jahrgang 1990, praktisch als Zeitzeuge, dass das nicht stattgefunden haben kann in seinem Artikel. Und gleichzeitig lässt er den Mann aber auch zu Wort kommen lassen. Es kann schon sein, dass der eine oder andere dies gemacht hat, aber auf keinen Fall Hunderte. Also von daher bedanke ich mich für den Hinweis. Ich sehe Michael Martens wahrscheinlich in der ersten Septemberwoche bei der Sicherheitskonferenz in Sarajevo. Und dann habe ich schon ein Gesprächsthema, wie er dazu steht. Und dann kann ich da nochmal berichten dazu. Definitiv ist es aber so, dass es in Einzelfällen Ermittlungen gibt und wohl auch Gerichtsverfahren, wenn die Medienberichte stimmen, gerade in Italien. Und die gilt es abzuwarten. Richtig ist, und das weiß Michael Martens auch genauso gut wie ich, der Balkan ist bekannt für seine vielen, vielen Gerüchte. Und man darf nicht jedem Gerücht auf den Leib gehen. Ich nehme mal als Beispiel die Frage des Verkaufs von Organen von hingerichteten Kriegsgefangenen, dass der UCK in die Schuhe geschoben werden sollte, in dem sogenannten Gelben Haus in Albanien. Ich habe nie in meiner Zeit hier auf dem Balkan, in meiner militärischen Zeit auf dem Balkan oder wenn ich aus dem Ministerium heraus für die Region verantwortlich war, von solchen Dingen gehört. Ich kann das nicht nachvollziehen, denn ich habe damals als Commander KFOR 2015, als die Sache hochkam von diesem Schweizer Anwalt, der dann auch das Gehör des Europäischen Rates gefunden hat. Aber das hat sich alles in Luft aufgelöst. Es ist auch medizinisch, was mir einige Mediziner gesagt haben, medizinisch überhaupt nicht denkbar, dass man unter solchen Bedingungen dort Organentnahmen machen kann, um die an andere Menschen zu verkaufen. Aber selbst so ein Gerücht, das in die Richtung ja geht, dessen, was jetzt Menschen dort unterstellt wird in Sarajevo, selbst solche Dinge, die verbreiten sich hier auf dem Balkan und sie leben weiter. Aber nochmal, die grundsätzliche Frage der Menschenjagd in Sarajevo ist ähnlich wie in Cherson. Da gibt es für mich keinen Zweifel und das ist genug dokumentiert. Ob das jetzt nun Einzeltäter waren, die sich aus anderen Ländern dort haben anheuern lassen, als quasi Wochenendsöldner, dann auch noch gegen Bezahlung. Da muss man sehen, was die Gerichte dazu sagen und was die ermittelnden Behörden dazu feststellen.
Aber es ist natürlich auch wichtig, dass wir in diesem Podcast auch aus Transparenzgründen dann darauf hinweisen, das aufgreifen und bei der Sache bleiben. Ich würde sagen, das haben wir jetzt damit getan. Dann zum eigentlichen Thema des Podcasts, den wir für diese Folge Nummer 360 am Mittwoch, den 12. August aufzeichnen. Wir haben es jetzt etwa 13:30. Veröffentlichungstermin dann geplant für den Tag darauf, also den Donnerstag, den 13. August. Herr Bühler, bevor wir auf die Einzelfälle der entlassenen US-Generäle schauen. Der Verteidigungsminister Pete Hegseth der USA hat seit Amtsantritt Anfang 2025 schon mehr als 2 Dutzend Generäle und Admirale entlassen oder vielleicht auch kaltgestellt, darunter den frühenden Vorsitzenden des Joint Chiefs of Staff, General Brown hieß der, außerdem die erste Frau an der Spitze der Navy, Admiral Lisa Franchetti, die Sie, ich erinnere mich, dass wir darüber auch gesprochen haben, sogar persönlich kennen, sowie auch im April 2026 den Heereschef General Randy George. Zusätzlich sollen auch noch Beförderungen blockiert worden sein. Ordnen Sie das bitte einmal so in der Gesamtschau für uns ein. Mäht Hegseth da gerade einfach alles nieder oder ist das in gewisser Hinsicht auch ein normaler Vorgang?
Also in gewisser Hinsicht ist es ein normaler Vorgang. Ganz sicher gibt es da Gründe, um Wechsel vorzunehmen. Gründe, die wir nicht wissen können. Deshalb würde ich das nicht dramatisieren. Tatsache ist allerdings, und das weiß ich von den Generalen aktiv oder pensioniert, mit denen ich in Verbindung stehe aus Amerika, Hegseth ist nicht beliebt als Minister. Nicht beliebt ist schon geschönt. Denn es wird ihm einfach nachgesagt, dass ihm die Kompetenz einfach fehlt für dieses Amt, die stärksten Streitkräfte der Welt zu führen als Minister und verantwortlich zu sein. Es wird ihm vor allen Dingen übel genommen, dass er nicht die großen Linien im Blick hat, sondern eben aus der Perspektive eines Majors der Nationalgarde auf das eine oder andere Problem blickt, ohne dass man die anderen Probleme sieht. Und das wird ihm sehr übel genommen. Und drittens wird ihm übel genommen, gerade das, was im Iran gelaufen ist, die erzwungenermaßen eingeleiteten Angriffe der Amerikaner trotz des hohen Risikos und viele der Generale, die sich öffentlich natürlich nicht äußern, aber viele der Generale haben auf dieses Risiko hingewiesen, das jetzt auch eingegangen ist. Und deshalb sind die Amerikaner jetzt in dieser Lage, wo sie jetzt sind. So muss man das einfach sehen. Warum sagen sie nichts öffentlich? Sogar die Pensionierten sagen da eigentlich nichts. Ben Hodges hat sich mal geäußert zu einem der Generale. Er hat ihn gelobt, wie gut er war. Er hat aber nicht die Regierung kritisiert, dass er nun in den Ruhestand versetzt wird. Das bedeutet, dass die Generale aktiv oder auch in Pension sehr bedacht sind darauf, dass das System weiter Gültigkeit hat in den Vereinigten Staaten, dass das Militär die aktive Politik nicht kritisiert, der Primat der Politik öffentlich nicht in Frage gestellt wird, aber intern durchaus ganz offen und auch durchaus ganz hart argumentiert wird, wenn es um die Risiken und die Interessen des Militärs geht.
Kommen wir zu den einzelnen Personalien, über die wir heute sprechen wollen. Konkret erstmal zu General Chris Donahue. Das war der letzte US-Soldat, der 2021 Afghanistan verlassen hat. Zumindest ist er als dieser letzte US-Soldat durch die Medien gegangen. Er hat die US-Armee in Europa und Afrika befehligt und war maßgeblich am Aufbau der Logistik für die Ukraine-Unterstützung beteiligt. Vielleicht können Sie noch ein paar Worte mehr zu Chris Donahue verlieren. Was ist das für eine Person und wie schätzen Sie den Rauswurf dieses Generals ein?
Ja, ich kenne die Generale Lisa Franchetti sowieso, die Frau Admiral, die kenne ich sogar näher als die anderen. Mindestens, wenn ich jetzt General George Brown, den früheren Generalstabschef, anschaue, mindestens habe ich sie erlebt. Und von daher habe ich schon meine Auffassung dazu, was Chris Donahue angeht. Er war einer der besten Kommandeure hier in Europa in den letzten Jahren, gar keine Frage. Ben Hodges war einer seiner Vorgänger. Wenn er das sogar sagt, dann zählt es auch. Und dann würde er mir auch zustimmen, wenn er jetzt hier im Podcast mit dabei wäre. Eins haben Sie jetzt nicht genannt in Ihrer Aufzählung. General Donahue hatte auch eine NATO-Rolle und er war für die NATO zuständig für den Einsatz der Landstreitkräfte. Und sein ganz großer Verdienst ist, dass er die Regionalpläne, also die Verteidigungspläne der NATO im Norden, in der Mitte und im Südosten so mit Leben gefüllt wird, dass man heute sagen kann, sie funktionieren. Sie sind mit genügend Truppe ausgefüllt. Es werden die entsprechenden Übungen gehalten mit den entsprechenden Szenarien. Ich durfte ja an zwei Übungen teilnehmen. Die Warfighter-Übungsreihe, die von ihm auch geleitet worden sind. Und von daher halte ich ihn für einen Spitzengeneral in den Vereinigten Staaten, der große Zukunft gehabt hätte, ganz sicher. Nicht nur jetzt auf dieser ersten Vier-Sterne-Verwendung, sondern künftig im operativen Bereich, gerade als Befehlshaber der Regionalkommandos, entweder in Europa, sprich SACUR, oder auch im Nahen Osten, also CENTCOM in Tampa sitzen die. Also verschiedene Regionalkommandos, und das sind ja eigentlich die wichtigen Generalsdienstposten in der Armee mit unmittelbarem Zugang zum Präsidenten, also zum Oberbefehlshaber. Die Befehlskette läuft eben vom Präsidenten an diesen Regionalkommandeur, ob in Tampa oder in Mons, in Europa, also was den SACUR angeht, oder auch über das Pazifikkommando und in Hawaii. Also diese Generalstellen, das sind die mächtigen Menschen, die tatsächlich auch Truppe einsetzen und Truppe führen auf der Schnittstelle Strategie und operative Führung.
Jetzt haben, Sie haben das angedeutet, diesen doch sehr verdienten General Politiker aus beiden Lagern auch gelobt, also republikanische wie demokratische Abgeordnete im Kongress haben sich dementsprechend noch sehr verwundert und kritisch auch geäußert. Und Donoghues Verdienste zum Beispiel, ich habe die Ukraine-Logistik eben genannt, dort hervorgehoben. Ich glaube, der Republikaner Michael McCaul war es, der auch öffentlich nochmal erklärt hat, dass er den Rauswurf nicht versteht. Ich höre daraus, Ihnen geht das ähnlich, ja?
Ja, sicher, mir geht das ähnlich. Als ich das gehört habe, ist schon einige Wochen her. Wir haben leider bisher noch keine Gelegenheit gefunden, darüber zu sprechen. Jetzt ist aber eine gute Gelegenheit, weil er demnächst, ich glaube am 20. August, im Verteidigungsministerium mit einem großen Zapfenstreich geehrt wird und von der Bundesrepublik Deutschland, von der Bundeswehr verabschiedet wird. Also da sehen Sie schon, dass man Donoghue dankbar ist für das, was er in seiner Zeit hier geleistet hat für Deutschland, aber auch für Europa. Und wenn ich das jetzt kommentieren darf, was Sie gesagt haben über die Aussagen der Kongressmitglieder aus Amerika über Donoghue, das verstehe ich auch sehr gut. Was ich nicht verstehe, ist das amerikanische System in diesem Moment. Die amerikanischen Generale müssen im Gegensatz zu Deutschland vom Parlament gebilligt werden, bestätigt werden. Das heißt, dass der Streitkräfteausschuss des Senats dort sich jede einzelne Personalie der Generale und Admirale ansieht und die wichtigsten und hochrangigsten, so wie Donoghue und andere, also die Vier-Sterne-Generale, die müssen sogar zu einer Anhörung kommen, bevor dann der gesamte Senat den Vorschlag des Präsidenten genehmigt, diesen Mann zu dem entsprechenden Dienstgrad und zur entsprechenden Position auch zu befördern oder zu fördern. Das ist das eine. Das andere ist, dass nach der amerikanischen Gesetzgebung es dem Minister Hegseth erlaubt ist, diese Menschen dann aus Gründen, die er nicht offen sagen muss, zu pensionieren, zu entlassen, zum Rücktritt zu zwingen, wie auch immer. Das stimmt mich mal ein bisschen nachdenklich und das ist nicht ganz einsichtig, warum das so ist, warum der Kongress dort nichts dagegen unternehmen kann. Aber das ist eben das Rechtssystem, das will ich gar nicht anbezweifeln, das ist amerikanisches Recht. Aber es läuft im Grunde genommen dem Grundgedanken zuwider, dass man diese Stellen nicht politisieren will, sondern dass man verhindern will, dass ein Präsident einen ihm politisch nahestehenden für ein bestimmtes Amt vorsieht, wobei er nach Eignung, Leistung und Befähigung insgesamt ein anderer, der bessere Kandidat wäre, der aber vielleicht nicht so geschmeidig ist und dem politischen System des Präsidenten dann eher nachsteht. Nein, aber es ist so, Hegseth kann das machen. Wahrscheinlich wird er in der Praxis den Präsidenten schon aufmerksam machen. Achtung, nach einem Jahr, nachdem jetzt der Senat das gebilligt hat, gehe ich jetzt her und entlasse ihn oder dränge ihn zum Rücktritt. Und er wird ihm dann sicher auch den einen oder anderen Grund sagen, warum. Jedenfalls denke ich, dass der Präsident auch nachfragen wird. Aber sowas ist nicht öffentlich. Hm.
Dann kommen wir zum nächsten Fall oder zur nächsten Personalie, denn auch der Generalleutnant Charles Costanza, zuständig für die Koordinierung der US-Kräfte an der NATO-Ostflanke unter anderem, wurde in der vergangenen Woche überraschend abgesetzt, rund 2 Monate vor dem geplanten Ende seiner Amtszeit. Jetzt müssen wir hier dazu sagen, anders als bei Donoghue, da deuten Berichte darauf hin, dass Costanzas Absetzung nach Angaben von Insidern nicht so ganz politisch wie bei Donoghue motiviert sein könnte und auch nicht direkt von Hegseth angeordnet gewesen sein soll, sondern vielleicht auch mit persönlichem Fehlverhalten begründet werden könnte. Haben Sie da ähnliche Informationen?
Ja, der Fall ist etwas anders gelagert, das stimmt, aber General Costanza habe ich auch kennengelernt bei der Übung, die ich jüngst gemacht habe. Da ist er Übungstruppe gewesen als kommandierender General des 5. Korps, so heißt das, die einen Auftrag haben innerhalb der Regionalpläne für die Verteidigung von Mitteleuropa. Und ich kann nur sagen, das werden die Offiziere bestätigen, die damit dabei waren, also die deutschen Offiziere. Das ist ein kommandierender General, wie man ihn sich vorstellt, kompetent, taktisch versiert und in jeder Frage und in jeder zu jedem Zeitpunkt ansprechbar auch. Also wirklich ein Vorbild in der Menschenführung auf der einen Seite, aber auch in der Kompetenz und in seiner Klugheit auch, die er da an den Tag gelegt hat während dieser Übung, kann ich nur sagen, das ist ein großer Verlust für die US Army und für Europa auch. Es gibt Hinweise, ich weiß, aber ich wiederhole das nicht, denn da besteht immer die Gefahr, dass man einem irgendwas nachsagt und dann auch noch für die Verbreitung sorgt. Dass Hegseth da nicht beteiligt worden ist, das halte ich für ein Gerücht. Wenn ein 3-Sterne-General dort abgesetzt wird, kurz vor seiner Zurruhesetzung, die ja ohnehin auch schon vorgezogen worden war, das muss man ja auch wissen dazu, der sollte im Herbst gehen, außerplanmäßig schon. Also da stimmte schon irgendwas nicht inhaltlich zwischen Hegseth und Costanza. Kann ich mir gut vorstellen, nach den persönlichen Gesprächen, die ich mit Costanza geführt habe, denn die ich jetzt natürlich nicht wiedergeben will auf der anderen Seite. Aber da ist schon was, aber davon wusste Hegseth hundertprozentig, das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist aber nicht so, dass es alles ehrenrührig wäre, um gleich einige Dinge auszuschließen, aber es ist da was, aber darüber spreche ich nicht.
Dann vielleicht nochmal auf Pete Hegseth bezogen. Was ist denn, glauben Sie, ich weiß, Sie mögen Spekulationen nicht und wir können beide nicht in den Kopf von ihm gucken, aber was ist das Ziel von diesen fortgesetzten Personalwechseln? Geht es darum, wie man das teilweise bei Donald Trump ja auch sieht, irgendwie absolute und bedingungslose Loyalität sich zu sichern und die Leute auf eigene Linie zu bringen? Oder ist das eher so eine politische, ideologische Neuausrichtung der Streitkräfteführung?
Ja, es geht um die Loyalität. Also sowohl der Präsident wie auch der Hegseth, die erwarten absolute Loyalität. Nicht im positiven Sinne. Loyalität kann ja auch kritische Aspekte haben. Ich kann ja zu einem loyal sein, aber zu seinem Schutz muss ich auch und zum Schutz der Sache vor allen Dingen muss ich auch manchmal sehr kritisch sein. Und das ist nicht gefragt. Also hier ist absolute Loyalität und man wird sehen, wenn sie da wieder bringen. Als Nachfolger. Politische, ideologische Neuausrichtung, das glaube ich nicht, dass der Senat das mitmachen würde in der Neubesetzung der Dienstposten für die er, ich sagte es ja schon, alleine zuständig ist. Bei der Abberufung darf er das ja nicht tun. Aber ich denke, dass im Fall Donoghue es da schon noch Nachfragen geben wird, auch im Senat, dass der Hegseth Fragen beantworten werden muss, aber ob das alles zielführend ist, auf jeden Fall wird die Entscheidung nicht rückgängig gemacht werden. Da kann man ganz sicher sein.
Unabhängig von den Gründen, die ja bei beiden jetzt bisher diskutierten Generälen auch durchaus unterschiedlich sind, es müssen schon wieder 2 gehen, das ist das Resultat. Auch noch dazu beides Kommandeure, die die NATO in Europa koordinieren. Was bedeutet das für die US-Streitkräfte selbst und was für die Zusammenarbeit natürlich auch mit den europäischen NATO-Kräften, die, wie Sie ja in diesem Podcast immer wieder betonen, Herr Bühler, trotz der autoritären Eskapaden, nenne ich das mal, der MAGA-Fraktion, immer noch gut sein soll?
Sie ist immer noch gut, nach wie vor. Sie ist in manchen Bereichen sogar besser, als sie je war, weil eben die Führungskräfte auch auf der mittleren Ebene erkennen, dass die Zusammenarbeit mit den Europäern unheimlich wichtig ist und sie sich auch ein Stück weit schämen für das Bild, das ihre eigene Regierung dort abgibt, auch wenn sie darüber nicht sprechen, aber man kann das richtig spüren und mit dem einen oder anderen kann man auch drüber reden, den man länger kennt und bei so informellen Gesprächen kommt man dann nach wenigen Sätzen schon zu diesem Thema. Das habe ich selbst erfahren im letzten Dezember, als ich in Kentucky war. Also von daher, die Zusammenarbeit ist gut und sie wird hoffentlich gut bleiben, je nachdem, wer jetzt entschieden wird tatsächlich. Nicht nur für die US-Streitkräfte ist es ein Verlust, gerade was Donoghue angeht, aber auch was Constanza angeht, aber auch für die NATO insgesamt. Denn beide führten ja multinationale NATO-Truppen. Sie führten ja nicht mit einem Hut die Amerikaner innerhalb der NATO, mit dem anderen Hut allerdings dann auch andere Nationen. So ein Korps wie das 5. US-Korps ist im Einsatz gemäß den Regionalplänen ein multinationales Korps. Und auch in diesem Korps sind Soldaten anderer NATO-Streitkräfte drin, also andere Brigaden, andere Divisionen, außer den amerikanischen. Also es gibt keine rein nationalen Verbände, sondern sie sind gemischt. Und beide Generale haben nach meinem Eindruck diesen Wert von Multinationalität nicht nur verstanden, sondern auch überzeugend ihren eigenen Leuten gesagt. Also wenn ich erinnere, die mehrfachen Einlassungen von General Constanza in der Übung da in Kentucky, das Herausheben der Leistung der deutschen Division, der 10. Panzerdivision, die dabei war, aber auch der litauischen Division, aber auch der Franzosen, die damit dabei waren. Also von daher viel Höflichkeit auch dabei, natürlich. In der Sache wird da auch ordentlich Kritik geübt. Eine Übung ist keine Könnung und die Fehler müssen ausgeräumt werden, aber sehr respektvoll und sehr wertschätzend gegenüber den Europäern. Und so habe ich Donoghue auch erlebt in beiden Übungen, an denen ich teilgenommen habe. Und von daher sind sie auch für die NATO ein Verlust, ganz klar.
Dann müssen wir vielleicht noch zu einem dritten Namen kommen, der allerdings bisher noch fest im Sattel sitzt, aber in dem Zusammenhang auch interessant ist, und zwar General Dan Kane. Der ist aktuell Chairman of the Joint Chiefs of Staff, so heißt das im Englischen, also ranghöchster Militärberater des Präsidenten und Nachfolger des General Brown, der ja im Februar 2025 gehen musste. Kane gilt bis jetzt, kann man zumindest sagen, als Trump-Loyalist. Ausgerechnet dieser General Kane soll aber nun laut übereinstimmenden US-Medienberichten hinter verschlossenen Türen auf einen Ausweg aus dem Iran drängen. Eine Off-Ramp hat er das wohl genannt. Können Sie uns vielleicht einmal kurz aufklären, was General Kane, wenn Sie da Informationen haben, da moniert hat? Und ich würde natürlich die Frage anschließen, ob er sich dadurch, Thema Loyalität, selbst auf die Liste der von Trump Verstoßenen gesetzt hat.
Also lassen Sie mich zu den beiden anderen Personalien noch in diesem Zusammenhang, den Sie gerade aufgemacht haben, noch eine Bemerkung machen. Die Frage Donoghue ganz sicher und Constanza auch spielen auch mit dem Irankrieg eine Rolle, obwohl die beiden in Europa eingesetzt waren. Es gab eine Phase unmittelbar nach Kriegsbeginn, als Optionen für Landstreitkräfte, für den Einsatz von Landstreitkräften gesucht worden sind, mit verschiedenen Szenarien, Besetzung der Insel Kark, Offenhalten der Küste im Norden der Straße von Hormuz und damit Offenhalten der Straße von Hormuz selbst, also Besetzen im Grunde genommen mit Landstreitkräften, oder auch der große Einsatz von Landstreitkräften landesweit, was natürlich von vornherein aussichtslos gewesen wäre. Aber diese Szenarien spielten da eine Rolle. Und da hat es in der Heeresgeneralität ganz erheblichen Widerstand gegeben, das weiß ich, und die auf das hohe Risiko aufmerksam gemacht haben, das für die Gesamtoperation besteht, dass die amerikanischen Soldaten das nie und nimmer fertigbringen würden, ein ganzes Land zu besetzen. Das wäre die große Option gewesen, dass sie es nur unter ganz großem Kräfteansatz machen könnten, die Straße von Hormuz von landseitig offen zu halten. Und die Insel Chark, ja, was hätten sie da gemacht, wenn man dort Luftlandekräfte eingesetzt hätten? Dann wären sie auf der Insel gesessen und zur Zielscheibe geworden, der Iraner. Also auch das ist nicht zielführend, so wie der ganze Krieg nicht zielführend ist, weil man kein richtiges Ziel hatte und weil man deshalb auch keine richtige Strategie auch entwickelt hat. Und da bin ich überzeugt davon, dass diese Diskussion ihren Nachklang gefunden hat, jetzt auch in diesen Personalentscheidungen. Zurück zu Kane. Kane hatte ja eine besondere Laufbahn gemacht. Er war ja auch bei der Nationalgarde. Er ist Luftwaffengeneral. Er ist bereits in Pension gewesen, als Drei-Sterne-General in Pension gegangen, ganz regulär. Und ist dann zurückgeholt worden und ist auf eine Vier-Sterne-Position Deluxe befördert worden. Man muss wissen, normalerweise wird der Generalstabschef aus den anderen Vier-Sterne-Generalen ausgewählt. Und das sind, bei uns würde man Inspekteure sagen, die Service Chiefs, also die Chefs der Teilstreitkräfte. Und das sind die Combatant Commands, also die Regionalkommandeure, die strategisch operativ das Sagen haben. Und er ist im Grunde genommen nicht nur aus der Pension zurückgeholt worden, sondern auch von einem Dienstposten, der weit darunter liegt, auch wenn er nur einen Stern weniger hat. Also, aber die Erfahrung, die solche Leute mit sich bringen, die an der Spitze da stehen, die hat Kane natürlich nicht, kann sie auch nicht haben. Auch wenn er sonst ein sehr freundlicher Mensch ist, aber die Kompetenz hatte er zu dem Zeitpunkt nicht, sondern den musste er sich erarbeiten. Er hat durchaus auch immer auf die Risiken aufmerksam gemacht. Insbesondere trifft das zu auf die Entscheidung, den Irankrieg zu beginnen oder fortzusetzen, je nachdem, wie sie es nennen wollen. Und letztlich hat aber jetzt nochmals gesagt, obwohl der Präsident Trump das abgeleugnet hat, aber dafür sorgen die Leute schon, auch die Mitarbeiter schon, dass die Position ihres Chefs auch transportiert wird. Ich will nicht sagen Legendenbildung, aber man ist schon besorgt um den Ruf seines Chefs und sorgt schon dafür, dass seine Auffassung auch deutlich wird. Und seine Auffassung ist eben, dass es tatsächlich so ist, dass man keine militärischen Optionen mehr hat und dass das, was man im Augenblick tut, groß risikobehaftet ist und man muss sich jetzt Auswege finden, Off-Ramp, wie er es genannt hat, wie man da gesichtswahrend aus dieser Situation wieder rauskommt.
Schafft das selber, sein Gesicht zu wahren? Also wir sprechen ja hier die ganze Zeit darüber, dass ein Gegenwort oder eine unterschiedliche Auffassung relativ schnell dafür sorgen kann, in der aktuellen US-Administration aus dem Dienst genommen zu werden.
Also da will ich jetzt keine Prognosen abgeben, das kann ich auch gar nicht. Das kann durchaus sein, dass es da noch Probleme gibt, insbesondere wenn das Problem Iran nicht gelöst wird, weil das Problem Iran auch schwerwiegende Folgen hat für zwei andere Befehlsbereiche der Amerikaner, nämlich Europa, sprich für General Krenkewitsch hier in Europa als dem SACUR und dem Kommandeur des Pazifikkommandos, das ja eigentlich nominell ja der Schwerpunkt sein sollte künftig gegenüber Europa. Also da gibt es ja unter den Regionalkommandeuren durchaus auch in der Sache Diskussionen über Prioritätensetzung, über Ressourcen und dergleichen mehr. Und man muss jetzt dieses Iran-Problem so lösen, dass die Situation nach einem Waffenstillstand oder nach einem Friedensschluss nicht schlechter ist für die USA, als es vorher war. Das ist das eine. Und es darf nicht militärisch Konsequenzen haben auf die Armee, die ja das Nolens Volens mitmachen musste, zwar auf die Risiken aufmerksam gemacht hat, aber jetzt vor der Lage steht, dass ein Drittel nur noch der Patriot-Raketen übrig sind, dass die anderen verfeuert worden sind, um die eigenen Basen, die eigenen Schiffe zu schützen. Während der Operation, sie stehen jetzt vor der Lage, dass das wichtigste Instrument, das gerade im Bereich des Deep Fires, also der Einsätze in der Tiefe eines Gegners, dass das auch zu einem Maße dezimiert ist, wie sie sich wahrscheinlich nie hätten vorstellen können. Da haben sie bestimmt auch vorher darauf aufmerksam gemacht, das ist aber anders gekommen. Und diese Fragen werden zu weiter nachhaltigen Diskussionen im amerikanischen Militär führen. Da kann man sich ganz sicher sein. Und Freunde wird Texas sich auch nicht mehr schaffen. Das ist auch meine Prognose. Dazu agiert er einfach nicht so, wie das Militär es von einem erfahrenen Verteidigungsminister, nehmen wir mal seinen Vorgänger, den Austin, der selbst ja auch Vier-Sterne-General war und das Amt ganz anders ausgeübt hat, wie Texas das macht.
Ich fasse zusammen, die USA verzetteln sich im Iran und das hat, habe ich ja auch daraus gehört, Auswirkungen auf die Ukraine. Da werden wir sicher in den kommenden Folgen drüber sprechen. Für die Hörerinnen und Hörer hätte ich noch einen Podcast-Tipp. In Das wahre Leben spricht Michael Steinbrecher mit Menschen über die Geschichten, die ihr Leben geprägt haben. Zu Gast ist diesmal Franco. Der ist Handwerker und wollte in der Ukraine eigentlich beim Wiederaufbau helfen, hat dann aber schnell gemerkt, gebraucht werden nicht nur Helfer, sondern auch Soldaten. Danach meldet er sich freiwillig zur Armee und erzählt nun im Podcast Das wahre Leben von seinen Einsätzen an der Front unter russischen Drohnen und wie er mit den Schrecken des Krieges umgeht. Zu hören ist Das wahre Leben in der ARD Sounds App. Den Link finden Sie in den Shownotes. Das soll es dann für heute gewesen sein und für diese Woche auch. Die nächste Folge ist für Mittwoch, den 19. August geplant. Da hören wir uns wieder, Herr Bühler, vermutlich wieder mit einer Ausgabe zu den aktuellen Entwicklungen im Kriegsgebiet. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen oder Anmerkungen zum Krieg in der Ukraine haben, schreiben Sie uns gerne an general@mdraktuell.de oder rufen Sie uns an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 37 37. Die nächste Folge ist für Mittwoch, den 19. August geplant. Da hören wir uns wieder, Herr Bühler, vermutlich wieder mit einer Ausgabe zu den aktuellen Entwicklungen im Kriegsgebiet. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit und auf Wiederhören.
Dankeschön, Herr Erl. Bis dann. Wiederhören.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.